heute ist, nach diesen gesegneten Tagen, Menschen sind von Gott berührt worden, da bin ich fest überzeugt und war auch dabei und auch das miterlebt. Jetzt geht's weiter. Jesus sucht Jünger. Jesus sucht Jünger. Es muss weitergehen. Morgen werden wir das Thema haben. Ja, fang an, Gott zu dienen. Fang an, Gott zu dienen. Also, wir tauschen ein bisschen. Jesus sucht heute noch Jünger. Er sucht dich und mich. Er will, dass wir gebraucht werden, dass wir eingesetzt werden, dass wir von ihm lernen und so weiter. Jesus möchte Menschen nach der Heilung weiterführen. Er möchte sie segnen. So, nur das nebenbei. Ich lade dich ein für die nächste Woche, Mittwoch, 16. Oktober. So schnell vergeht die Zeit. Ich denke manchmal, jetzt kommt schon bald Weihnachten. Wir müssen schon auf Advent üben und so weiter. Wie bleibt man gesund, wird das Thema sein. Und dann am Freitag nächste Woche, das Gebet vermag viel. Und am 19. Oktober, wir werden über die Auswirkungen der göttlichen Gegenwart sprechen. Und dann am Sonntag nächste Woche, nicht diesen Sonntag, sondern nächste Woche, gib Gott eine Gelegenheit. Und dann abends, wir werden einen besonderen Segnungs- und Salbungsgottesdienst haben, dass wir das, was wir hier erlebt haben, vertiefen, das, was hier passiert ist. So, Jesus sucht Jünger. Er sucht dich und mich als Nachfolger. Und es geht darum, dass mit der Bekehrung noch nicht alles zu Ende ist. Es geht weiter nach der Bekehrung. Gott will Wunder tun. Er hat uns befreit, uns gesegnet, damit wir ein erfülltes Leben führen. Das ist also Gottes Plan und Gottes Absicht mit uns. Er möchte, dass wir von ihm lernen, dass wir in seine Schule gehen. Matutis, das ist der Schüler, der Lernende, Matutai. Kommt aus dem Griechischen, was es auch immer bedeutet. Also auf jeden Fall, wir sind immer noch beim Lernen. Nicht nur, dass ich euch lehre, sondern ich bin selber ein Lernender. Ein Lernender. So, ich möchte mehr von Jesus. Und manchmal denke ich, jetzt hast du endlich mal ausgelernt. Jetzt bist du alt genug, jetzt hast du die Bibel x-mal durchgelesen und durchgearbeitet. Und dann entdecke ich, Mensch, du weißt noch immer zu wenig. Du weißt immer noch zu wenig. Jesus kam, um uns ein erfülltes Leben zu geben. Das ist Nummer eins. Er kam, um uns zu lehren, wie man erfolgreich lebt, wie man das Gelernte umsetzt und wie man andere lehrt, Fische zu fangen. Also nicht nur, dass wir Menschenfischer sind, sondern dass wir zuerst einmal einen Angelhaken bekommen von Jesus und dann gelehrt werden, so einen Wurm anhängen und dann rauswerfen und selbst sich zu versorgen. Denn es ist eine große Krankheit in der Christenheit heutzutage, dass die Leute immer versorgt werden möchten. Wir sind keine Konsumentenkirche und wir möchten das auch nicht sein, sondern ich möchte einfach einen Stoff geben, Material geben, dass ihr lernt, wie fisch ich, wie arbeite ich, wie pflanze ich, wie bete ich, wie gebrauche ich meine Gaben und meine Talente. Jesus sucht also Leute, die was lernen wollen, die das Gelernte weitergeben wollen und die dann bereit sind, auch andere zu lehren. Geschwister, so wichtig. Lerne und lehre. Und je mehr du das Gelernte weitergibst, umsetzt, deshalb ich ermutige auch, mach an der Bibelschule teil. Ich bin jetzt bald mit Titus fertig, also das geht schon gut voran. Ich habe selber so viel beim Titus gelernt. So ein kurzer Brief nur, aber da steckt unheimlich viel Potenzial drin. So, wir lernen, während wir arbeiten. Und wir setzen das um. Du solltest lernen von Jesus, vom Wort Gottes her, vom Heiligen Geist. Er ist ja ein Lehrer, der Heilige Geist, ein Professor ist er. Und dieser Professor sitzt in uns drin. Und er will uns zeigen, wie man das gebraucht, was Gott einem gibt. Wie man für andere segnen wird. Du wirst gesegnet werden, andere durch dich gesegnet werden. Segne und der Segen kommt zurück. Gib und es wird dir gegeben werden. So wie man im Wald hineinruft, so halt es raus. Also dieses göttliche Echo-Gesetz. Und das müssen wir lernen, Christen, schöpferisch zu sein. Also gebrauche deine Gaben, deine Talente und das wollen wir lernen. Dafür wollen wir beten und kämpfen. Also ich gebe nicht auf, eine mündige Gemeinde zu haben, dass Leute selber auf eigene Füße stehen, dass sie nicht keinen Billy und keinen Matutis und keinen sowieso brauchen. Sie brauchen nur den Mund aufmachen. Und beten. Und es passieren Zeichen und Wunder. Jesus sucht Menschen also, die noch was lernen wollen. Bei den Deutschen ist ein ganz großes Problem. Die wollen nichts mehr lernen. Aber die werden jetzt gestraft durch Hartz IV und durch diese ganzen Übungen und so weiter. Immer Umschulung, 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 Umschulung. Und dann nachher können sie doch nichts arbeiten. Vor lauter Umschulungen. Aber fang an zu lernen. Fang an zu lernen und gebrauche das Gelernte und setz es um, wo auch immer. Auf der Straße finde jemand und sagt, du, darf ich für dich beten? In der U-Bahn. Der guckt so grimmig und so weiter. Dann fang an zu lachen. Probier mal, in der U-Bahn zu lachen. Du kickerst und lachst und plötzlich lacht die ganze U-Bahn. Teste man. Und da gingen die ganzen Dämonen aus der U-Bahn raus. So wie Billy gestern auch so den Leuten, wo mir Depressionen, da knallhart auf den Kopf gesagt, lach den Teufel aus. Der versucht dich zu verspotten, der versucht dich klein zu halten und zu unterdrücken. Lach den Satan aus. Also gebrauche das, was du gehört hast. Also sofort umsetzen. Wenn du das so lange verschiebst, und des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank, verschieb es immer wieder, später, dann wirst du es nie machen. Was du erkannt hast, was dir groß geworden ist, sofort umsetzen. So, Jesus sucht Menschen, denen er noch was beibringen könnte. Er. Und zwar, das passiert in Gottesdiensten wie diese. Du wirst gelehrt, dir wird etwas beigebracht, da wird etwas gepredigt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Der kommt aus der Predigt. Die Frage ist, bist du dumm, Entschuldigung, oder bist du lernbereit und lernfähig? Kannst du noch was aufnehmen? Es gibt manche Leute, die können nichts mehr lernen. Die haben Alzheimer, Demenz oder was weiß ich, welche Krankheiten, also die kapieren nichts, die können nichts behalten. Aber bist du noch lernfähig? Manche sind noch, wenn ich lese in Amerika, hat eine Frau vor kurzem, vor einer Weile, mit 83 Abitur gemacht. Verstehst du? Stell mal sowas vor. Und die hat noch vor zu studieren. Wenn wir nichts mehr vorhaben in unserem Leben, wir können gleich abschreiben, unser Testament machen, unsere Biografie schreiben und dann uns einsargen lassen. Bist du noch lernbereit? Bist du bereit, dir etwas sagen zu lassen? Es ist schwierig, jemandem was beizubringen, zu sagen. Weißt du, wie Jesus und Petrus sagt, Satan hinter mir. Sagt das irgendjemandem Christen heute, Pfingstler und so weiter. Der Heiland hat gesagt, ich bin besessen. Satan hinter mir. Aber das ist ein großer Apostel geworden, dieser Petrus. Nun nebenbei. Weißt, wir müssen lernen, auf eigene Füße zu stehen. Wir müssen wollen, auf eigene Füße stehen zu können. Jemand sagte mir, man soll armen Leuten nicht helfen. Und ich bin überzeugt, ich helfe auch nicht armen Leuten. Grundsätzlich nicht. Ich habe kein Interesse, armen Leuten zu helfen. Wenn ich helfe den armen Leuten, dann zeige ich, wie man das macht. Wie man sich bewirbt, wie man eine Arbeitsstelle annimmt oder was man aus seinem Leben macht. Und ich möchte heute einige Tipps geben, wie man aus seinem Leben etwas machen kann. Wie du vom Tellerwäscher zum Millionär werden kannst. Es gibt ein Geheimnis, ein Rezept, wie man vom Tellerwäscher zum Millionär wird. Ihr habt die ganzen Millionäre durchstudiert, die reich geworden sind vom Tellerwäscher, wie die angefangen haben. Es gibt ein Geheimnis. Und zwar, ich bin nicht zu schade für die Drecksarbeit. Ich bin nicht zu schade für die Drecksarbeit. Ich mache jede Drecksarbeit. Der Pitt Brater, oder wie der heißt, der hat angefangen zuerst mal als verkleidetes Huhn Zigaretten zu verkaufen auf der Straße. Nur als Beispiel. Und so weiter. Hat sich nicht geniert, klein anzufangen, dreckige Arbeit. Im Keller irgendwo, in der Garage irgendwo. Nicht gleich die große Firma, die große Fabrik. Nein, irgendwo am Dachboden. Bist du bereit, ganz klein im Dreck anzufangen, mit der Picke? Von vorne an, dann kannst du was werden. Aber die meisten Leute sind zu fein. Ja, ich habe das nicht studiert. Ich musste erst mal einen Abschluss haben. Und unsere deutsche Gesellschaft ist so verrückt, die braucht für alles einen Abschluss. Und manche, die Abschluss haben, können doch nichts. Entschuldigung. Und die haben zwei linke Hände. Gott vergebe mir, dass ich so denke. So, wir werden immer Arme bei uns haben, hat Jesus gesagt. So, deshalb, Armen helfen ist es sinnlos. Ich mache auch keine Hilfsaktionen für Russland oder für die arme Welt irgendwo. Nein, ich zeige den Leuten, so kannst du aus deinem Leben was machen. Tu etwas, geh vorbei, sag, ich möchte diese Arbeitsstelle haben und dann fang an als Putzfrau oder Putzmann. Man soll den Armen einen Angelhaken in die Hand geben, einen Regenwurm und dann zeigen, so, jetzt still und jetzt warte, bis da ein Fisch anbeißt. Und weißt du, ich weiß nicht, ob du schon mal geangelt hast. Ich bin am Wasser groß geworden. Da sitzt du manchmal stundenlang, bis du ein armes Fischlein vorbeikommt. Und dann hat mir mein Onkel mir gesagt, wie man fischt. Man muss nicht im offenen Wasser fischen, wo viel Wasser ist. Da musst du da, wo ein Fluss reinfließt oder wo ein Kanal reinfließt oder was es auch immer ist, wo Futter gibt. Fische fängt man da, wo Futter gibt. Nicht im offenen Wasser. Nur der Herr Jesus kann es sagen, fahr hinaus aufs offene Meer und wirf dein Netz aus und dann wirst du was fangen. Aber wir sind nicht Herr Jesus. Wir müssen da, wo Wasser reinfließt, wo die Fische einfach Maul aussperren und warten, bis da irgendwas zum Futtern kommt. Ich will durch die Gnade Jesu zeigen, wie man aus sich selbst etwas macht. Mit Gottes Hilfe. Mit nichts. Den Armen muss man lehren, wie sie sich selbst versorgen können, wie sie sich selbst Gottes Gnade anrufen, wie sie selbst beten, wie sie selbst kämpfen, wie sie selbst sich bewerben oder wie sie selbst den Weg finden. Da gehst du alle Türen, klopfst an und irgendeine Tür ist bestimmt offen. Oder hat jemand vergessen zuzuschließen? Also du klopfst alle Türen ab. Nicht aufgeben. Das ist ein Geheimnis des erfolgreichen Lebens. Nicht aufgeben, nicht verzagen. Und ich will zeigen durch die Gnade Gottes. Und das ist, was die Jünger Jesu lernen sollen. Und Jesus sagt, und lehret sie alles, was ich euch befohlen habe. Wie man mit dem Bösen fertig wird. Dem Bösen muss man das Maul stopfen. Steht in der Bibel so. Oder, ja, wie man von der Gnade leben lernt. Gnade. Weißt du, dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Wenn ich jetzt groß komme und anfange zu fordern, ich habe ein Recht, das steht mir zu. Die steht überhaupt nicht zu. Die steht nicht einmal ein Quadratmeter Erde zu, für deine Urne. Die steht uns gar nicht zu. Es ist Gnade, dass es so passiert. Die Jünger Jesu, die haben gelernt, indem sie von Jesus gelernt haben, wie er ihnen vorgemacht hat. Er hat ihnen gezeigt, so macht man. Warum konnten wir den Teufel nicht austreiben? Dann sagt er, ja, kein Problem, ihr habt noch nicht gefastet. Diese Art fährt nicht aus, als durch Beten und Fasten. Er hat ihnen gezeigt, die Augen geöffnet, ihnen offenbart, wie man Dämonen vertreibt. Und die Jünger kamen zurück, sogar der Judas Ischariot war dabei. Die kamen zurück, Herr, du wirst es nicht glauben, uns sind sogar die Dämonen untertan. Die haben Kranke geheilt, Zeichen gewirkt. Jesus hat gezeigt, wie man Brote vermehrt. Und ich sage dir ein Geheimnis, wie man Brote vermehrt. Er nahm die 5 Brote und die 2 Fische und er dankte. Bei vielen passiert nichts, weil sie nicht danken. Versuch's mit Danken. Fang an zu danken. Nimm die 5 Brote, die du hast noch, oder die Krume, was du hast zu Hause, den Kanten, oder wie er das auch immer nennt, nimm das und fang an zu danken. Gott, ich danke dir, dass wir so viel haben. Auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Fang an, für die Brosamen zu danken. Diese Frau hat sich gedemütigt und hat gesagt, ja, Herr, das stimmt, auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Jesus hat hier was, immer wieder was gelehrt. Nicht zu stolz sein. Jesus hat gelehrt, wie man Stürme stillt. Er hat die Ruderten und so weiter. Und die kamen nicht mehr weiter. Und dann weckten sie Jesus und sagten, Meister, siehst nicht, dass wir verderben. Und dann steht Jesus auf. Man muss Jesus wecken in Notsituationen, ihn anrufen. Und die, die den Herrn anrufen, die werden gerettet, egal von was. Zuerst aber musst du deinen Teil getan haben. Und solange du nicht deinen Teil getan hast, brauchst Gott nicht bitten. Gott ist nicht ein Nothelfer nur als für Luxus. Nein, Gott ist ein Helfer, wenn kein Helfer mehr greift, wenn niemand mehr kommt. So, wie setzt man die Worte Gottes um? Du musst die Worte Gottes lernen umzusetzen. Du musst deine Bibel kennen. Jesus hat den Jüngern gezeigt, dem Teufel widersprechen. Es steht geschrieben. Ja, du musst dem Teufel sagen, was geschrieben steht. Du musst nicht unbedingt sagen, wo es geschrieben steht. Das ist auch nicht wichtig. Aber du musst sagen, was geschrieben steht. Es steht geschrieben. Und du musst dieses Rema-Wort haben und sagen, es steht geschrieben. Jesus sagt zum Beispiel in der Bergpredigt über den Mann, den klugen Mann, wer diese meine Worte hört und tut. Ein großes Problem ist, die Leute hören viel, aber tun es nichts. Produkt. Oder etwas entsteht, wenn du anfängst zu tun. Und er sagt, wer meine diese Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister. Der hat Erfolg. Der baut sein Haus richtig. Der gestaltet sein Leben richtig. Wer mein Wort hört und tut. Wir haben in den letzten Tagen sehr viel gehört. Was tust du? Was gebrauchst du davon? Jesus sucht Jünger, die seine Worte zu Taten werden lassen. Seine Inspiration, was er jetzt uns gegeben hat, dass wir einfach aktiv werden. Wissen, tun, umsetzen. Das sind diese 3 Dinge, die mir groß geworden ist. Du weißt, dann musst es tun und dann umsetzen, dass es wirklich auch ins Rollen kommt. Anheizen, begießen. Es genügt nicht, dass du einen Samenkorn in die Erde steckst und sagst, der liebe Gott lässt es wachsen. Nein, du musst gucken, dass die Vögel nicht wegpicken, dass die Leute es nicht zertreten und dass es Wurzelwerk hat, dass es Erde genug hat, dass was aufgeht. Du musst dafür sorgen. Und dann begießen. Und dann jeden, das Unkraut, das nicht alles unterdrückt und vernichtet. Also wissen, tun und dann verwirklichen, umsetzen. Und das mehrmals täglich. Mehrmals täglich. Hör mir zu. Das Geheimnis der Jüngerschaft ist, Wissen, Erkenntnis, Offenbarung, was es auch immer ist. Die Bibel sagt, mein Volk geht am Mangel an Erkenntnis zugrunde. Das ist Gottes Wort, weil die Leute nicht wissen. Also informier dich, und zwar richtig, nicht nur einseitig, nicht nur von irgendeinem, der was dir vorquasselt, irgend so dahergelaufener Kuckuck und legt dann so ein Kuckucksei dir ins Nest. Nein, informier dich richtig aus erster Hand, aus Gottes Hand und dann da, wo du zu Hause bist, von Vater und Mutter. Und dann mach das täglich. Informier dich täglich. Herr, ist es noch? Erforsche mich, Gott, und erfahre meinen Weg und siehe, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Oder dass mich nicht irgendjemand irgendwie abdriften lässt. Nein, ich möchte dein Wort kennen und dein Wort umsetzen und dann tu es. Jeden Tag. Und dann gucken, dass da nichts passiert. Ich möchte meine Proklamationen hier empfehlen. Jeden Tag. Jeden Tag. Runterleiern. Du sagst, es ist ja nur runterleiern. Nein, aber das verinnerlichst du. Am Schluss ist es Fleisch und Blut. Und dein Leben muss, das Göttliche muss Fleisch und Blut bekommen. Das muss in dir übergehen. Das Wissen, die Zusagen Gottes, was er dir gesagt hat. Ich bin informiert und ich informiere immer, was hat Gott zu meinem Problem gesagt? Wie sieht die Lösung aus? Du musst also das Wort Gottes kennen, die Allmacht Gottes kennen, die Verheißung Gottes kennen. Und dann kannst du sagen, Herr, es steht geschrieben. Und Satan, es steht geschrieben. Du musst sogar dem Teufel sagen, es steht geschrieben. Nicht nur dem lieben Gott die Verheißungen hochhalten, sondern du musst deinen Glauben auch Satan gegenüber wie ein Schild vorhalten. Es steht geschrieben. Komm mir nicht zu nah. Taste die Gesalbten Gottes nicht an. Aber du musst wissen, dass du ein Gesalbter Gottes bist. Dass du ein Kind Gottes bist. Dass du den Heiligen Geist hast. Und wenn du das nicht weißt, dann sagst du, was bildest du da ein? So, wissen, was Gott will und Gott kann, was in Gott steckt und welcher Gott in dir steckt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, der Heilige Geist, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. So, ich arbeite mit Gott zusammen. Wenn du das alles weißt, dieses Wissen macht dich stark. Und das muss man lernen. In der Schule musst du das ABC lernen. Da fängt es an. A, B, C. Und in dem Augenblick, wo du dann das ABC gelernt hast, dann kannst du jeden Text lesen, egal wie schwierig das ist, in welcher Sprache das ist, du kannst den Text lesen, weil du diese Buchstaben gelernt hast. Aber die meisten Leute haben nicht einmal das 1x1 und nicht ABC gelernt. Und das ist das große Problem. Deshalb kommen sie nicht zurecht. Und lass nur einen Buchstaben aus, lass Buchstaben E in der deutschen Sprache aus, in deinem Alphabet. Und der Fehler, da gibt es, da kommt Quatsch dabei raus. Und ich wundere mich manchmal nicht, dass so viel Quatsch im christlichen Leben rauskommt, weil die das ABC nicht gelernt haben, von klein an. Von Anfang an. Und das, was du am Anfang nicht lernst, hast du nachher große Schwierigkeiten. Jüngerschaft. Die meisten Leute haben keine Ahnung, wie wichtig die Konzentration ist. Konzentrier dich auf das Wort Gottes. Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Einfach dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Deine Batterien, deine Seele müssen aufgeladen werden. Die Bibel sagt, und das ist, was Jesus lehrte, er war voll des Heiligen Geistes. Und er zeigte seinen Jüngern, ihr könnt nichts tun ohne den Heiligen Geist. Er wurde voll des Heiligen Geistes und in der Kraft des Heiligen Geistes kam herunter, wirkte. Und wir müssen unsere Batterien, unsere Seele aufladen. Das ist unsere Batterie. Die bringt uns zum Leben. Dir geht es so, wie es deiner Seele gut geht. Wenn deine Batterie schwach ist, ja, bei meiner Uhr heute. Ich denke, das gibt's doch nicht. Die Zeit vergeht überhaupt nicht. Und dann habe ich gemerkt, die Uhr, die Batterie ist schwach. Und die Batterie hat den Geist aufgegeben. Und bei vielen hat die geistliche Batterie den Geist aufgegeben. Da wundert sich, es wird nicht später. Dann gucke ich die andere Uhr, ja, die geht noch, die stimmt. Weil da die Batterie geladen ist. Und du wunderst dich, warum bei den einen Christen stimmt und bei dem anderen Christen nicht stimmt. Warum bei dem einen geht's und bei dem anderen nicht geht. Weil die Batterien nicht geladen sind. Werdet voll Heiligen Geistes. Das ist so wichtig, diese Konzentration. Die innere Sammlung. Und da kommt das Wort Versammlung auch dazu. Ist so wichtig, dass du durch Predigt das Wort Gottes entstehen lässt. Der Glaube kommt durch die Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Dieses Rema, dieses inspirierte Wort Gottes und so weiter. Das beginnt dein Leben zu steuern und zu treiben. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Und dann geht es. Dann funktioniert plötzlich dein Leben. Du wirst motiviert durch den Heiligen Geist. Denn von nichts kommt nichts. Manche wundern sich, ja, der Herr gibt mir. Nein, der Herr gibt dir nichts. Du musst von ihm empfangen. Der Herr will gebeten werden. Und er will deinen Glauben sehen. Jünger sind also Schüler, die lernen und die das Gelernte umsetzen, das Erkannte umsetzen, das Gehörte umsetzen, das Offenbarte, was ihnen groß geworden ist, sofort umsetzen. Nicht warten bis morgen. Morgen haben die Vögel alles aufgefressen. Sofort. Und das habe ich gemerkt, auch in meinem persönlichen Leben, was ich nicht sofort gleich getan habe, auf der Stelle. Es geht verloren. Dann kommt der Zweifel, dann stehen Leute an der Tür und glaubst du das, was du da gesagt hast, oder ist es richtig, oder funktioniert das und so weiter. Unterwegs dann in der U-Bahn, dann am Ausgang, es wird alles zerredet. Sofort, hieb- und stichfest die Sache machen. Und das ist, was unser Vertrauen, Verhältnis zu Jesus verändert und unser Verhalten verändert. Und der Glaube kommt aus der Predigt und du hörst und sagst, ja Herr, Amen, sofort. Was du nicht sofort tust, geht verloren. Automatisch. Wissen und Handeln bringt Veränderung. Unser Problem ist, wir sind aus der Norm Gottes gefallen und deshalb sind wir so abnormal. Komm wieder in die Norm Gottes. Lass dich von Heiligen Geist und von Gott dich so zurechtstutzen und zurechtschieben. Wir müssen wieder die göttliche Norm erreichen. Was ist die göttliche Norm für mein persönliches Leben? Und das lernst du bei Jesus in der Schule, in der Jüngerschaft. Und ich bete und ich arbeite daran, lieber Gott, hilf, dass unsere Geschwister Jünger Jesu werden, den Wunsch haben, Jünger Jesu zu werden, von Jesus zu lernen. Und dass wir wieder zu der Norm Gottes zurückkommen. Was ist bei Gott normal? Was ist von seinem Wort normal? Was ist überhaupt das Normale? Wir kommen von den Heilungsgottesdiensten. Heilung von Krankheit, das ist normal. Das ist Gottes Wille. Gott will, dass dir geholfen wird, dass du wieder ganz normal bist in deinem Benehmen, in deinen Reaktionen, in deinen Gefühlen, in deinem Verstand. Ganz normal. Manche Leute sind so verwirrt, gespalten, zerrissen. Wer auf Jesus schaut, konzentriert sich immer auf das Normale. Das ist typisch. Der konzentriert sich nur auf das Normale. Was ist normal? Verrückte suchen immer, was ist das Gesponnene, Durchgedrehte. Und je durchgedrehter, je verrückter eine Sache ist, desto spannender ist die Sache. Nein, Gott will das Normale. Das Normale ist, morgens aufstehen, ins Geschäft gehen oder dann Mittagessen, dann nach Hause kommen, dann ruhen. 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen. Das ist also, was bei Gott normal ist. Das ist die Realität des Lebens, das Normale. Und Gott ist kein verrückter Gott, kein verdrehter Gott, kein versponnener Gott. Also diese Art und Form von Gott, das ist nicht biblisch. Gott übersteigt alles. Unser Bitten und Verstehen, das übersteigt er. Aber er ist ganz normal. Ganz normal. Er vergewaltigt die Menschen nicht. Und mir hat es sehr gut gefallen, was Billy hier immer wieder mal den Leuten gesagt hat, weil wenn sie für Angehörige gebeten haben, versucht nicht den Leuten Jesus aufzuzwingen. Deinen Angehörigen insbesondere, die werden von dir nichts annehmen. Denn ein Prophet gilt nichts im Hause, in seinem eigenen Hause. Dein Mann, deine Frau, deine Kinder, die werden dich nicht akzeptieren. Die kennen dich durch und durch. Und die wissen, dass du manchmal wankelmütig bist. Die kennen deine Schwachheiten. Die wissen ja, wie du aufgebaut bist. Aber da kommt ein Fremder. Und deshalb ein Prophet im eigenen Hause gilt nicht. Das ist normal. Sogar Jesus in Nazareth konnte keine Wunder wirken, obwohl er Sohn Gottes war. Weil die sagt, wir kennen ja seinen Vater. Wir kennen ja die Firma. Wir kennen seine Brüder und seine Schwester und seine Mutter. Wir kennen sie. Also, deshalb konnte er keine Wunder wirken. Deshalb ging er nach Kapernaum. Und dort hat er dann weitergewirkt. Normal. Was ist normal? Nichts Vergewaltigtes, nichts Erzwungenes. Wenn Gott dir das heute nicht gibt, dann hat er seinen Grund, warum es nicht gibt. Es hat seinen Grund. Erstens, vielleicht brauchst du es gar nicht. Vielleicht wäre das Verschwendung. Vielleicht würdest du es missbrauchen. Stell dir mal vor, Gott würde dir 1 Million jetzt gerade schenken im Lotto, vielleicht womöglich. So, was würdest du mit dem Geld machen? Du würdest vom Glauben abfallen und da sind schon so viele abgefallen und verdorben worden, nur weil sie mit dem Geld nicht umgehen konnten. Aber wenn du dann von Kleinen angefangen hast, weißt du, was dir nicht ins Herz hineingelegt ist, das kannst du gar nicht tun. Das muss wachsen. Der Kern muss wachsen, der Kern muss spalten, der Same muss aufgehen. Was einem nicht liegt, was nicht in deiner Natur gegeben worden ist, versuch nichts zu tun. Du wirst dich vergewaltigen. Jesus sagt, lernet von mir. Und er hat nur 2 Sachen gesagt, was er ist. Er ist sanftmütig und von Herzen, also demütig und von Herzen sanftmütig. Lernet von mir. Und dann lehret alles halten, was ich euch befohlen habe. Und was hat er gesagt? In meinem Namen. Geschwister, und das ist so wichtig, dass wir nicht in unserem Namen tun, im Namen der Kirche, im Namen der Organisation, sondern in seinem Namen wirken. Da müssen wir noch viel lernen. Was hat uns eigentlich befohlen? Lasst uns mal drüber nachdenken und lehret alles hier halten, was ich euch befohlen habe. Was hat er uns befohlen? Wir sollen einander lieben. Liebt, ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt. Er hat uns geboten zu vergeben. Du, die Jünger haben noch eine ganze Menge zu lernen. Auch hier die Jünger in Berlin und woanders auch. Die müssen noch viel lernen zu vergeben. Sie müssen lernen, loszulassen. Loszulassen, was nicht von Gott ist, was nicht fördert, was einen nicht aufbaut, was einen nicht dient. Loslassen. Jesus hat gelehrt, wie man dient. Füße waschen. Das ist ein ganz wichtiger Dienst, Fußwaschung. Er hat uns gelehrt, wie man sich verschenkt, wie man sich verausgabt, wie man liebt. Ich denke nur an Judas. Würdest du den Judas lieben, wenn du wüsstest, das ist mein Verräter, und dann noch 3 Jahre lang akzeptieren? Der wusste ja, was Judas für ein Kauz war. Aber er hat den getragen 3 Jahre lang, ihm sogar die Kasse anvertraut. Und er wusste, das ist ein Dieb, der hat aus der Kasse was gestohlen. So steht es in der Bibel. Und sogar das ist die Liebe. Die Liebe duldet, 1. Korinther 13, die Liebe rechnet das Böse nicht zu, auch wenn Böses mal passiert ist. Und von Jesus können wir lernen, und das hat uns befohlen, auf Gott zu hören, den Willen Gottes. Was ist der Wille Gottes? Und er hat uns vorgelebt. Weißt du, er hat uns nicht vom Himmel gepredigt, der Herr Jesus, sondern hat vorgelebt. Hat einen Stein, wo es ist weitergegangen, hat sich hingekniet und gerungen, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das hat uns gelehrt. Jesus sucht heute Jünger. Menschen, die ihm nachfolgen, Menschen, die ihm dienen, Menschen, die an ihn glauben, Menschen, die ihm vertrauen und Menschen, die ihm gehorchen. Ein Jünger muss gehorchen. Ein Schüler, der nichts gehorcht, dem kann es auch nichts beibringen. Der sich nicht sagen lässt, der keine Korrektur annimmt, der sogar den Lehrer unterrichten möchte. Solche Schüler gibt es auch. Das Große von Maria ist, von der Mutter Jesu ist, was er euch sagt, das tut. Das ist Jüngerschaft. Und dann sagt es seinen Knechten, das ist nicht die Knechten von der Hochzeitsgesellschaft, nein, er sagt seinen Knechten, seinen Jüngern sagt er, füll die Krüge mit Wasser. Und da müssen die Jünger schon lernen, wie man mit Autorität umgeht, wie man Vollmacht bekommt, wie man Wunder erlebt, wie man große Veränderungen erlebt, Verwandlungen erlebt, füllt die Krüge mit Wasser. Blöde Arbeit, blöder Dienst, das können doch andere machen. Das müssen ja nicht die Aposteln machen. Wir sind ja Auserwählte Gottes und jetzt Wasser schleppen. Und dann, irgendeiner hat es erwischt, vielleicht den Petrus, und bringt es dem Speisemeister. Aber Herr, was ist, wenn ich mich blamiere? Das ist vollkommen egal. Tut, was er euch sagt. Tut, was er euch sagt. Viele glauben, sie haben schon alles ausgelernt. Ich weiß alles, bin Geist getauft, habe schon die Bibel durchgelesen, habe sogar die Bibelschule besucht. Habe alles schon durchgemacht, ich weiß alles. Du musst ehrlich sein, du weißt gar nichts. Du weißt gar nichts. Sie glauben, sie haben, sie sind gar satt und bedürfen nichts. Damit fängt der Abstieg, der geistliche Abstieg an. Viele haben eine falsche Meinung über sich selbst. Sie wollen andere lehren und selbst haben nichts gelernt. Wer andere führen will, der muss selbst geführt werden. Wer andere segnen will, der muss selbst gesegnet werden. Wer möchte, dass Gott durch ihn zu anderen spricht, dann zu dem muss zuerst mal Gott gesprochen haben. Sie kennen nicht einmal ihren inneren Zustand. Wie sieht es bei mir drin aus? Sie glauben, ich bin geistlich, aber sie wissen nicht, dass sie, Entschuldigung, saudumm sind. Geistlich, dann heulen sie, wie Heuler, und dann kommt nichts dabei raus. Und die Bibel sagt, und du weißt nicht, dass du bist bloß, jämmerlich und elend und nackt. Aber du glaubst, ich bin voll Heiligen Geistes. Und deine Lampe verlöscht. Und du wirst immer weniger, wirst immer schwächer, wirst immer gebrechlicher. Die Lampe verlöscht. Viele haben aufgehört zu lernen, zu hören. Wie lange ist es her, seitdem der Herr zu dir gesprochen hat? Denk drüber nach. Und wie lange ist es her, wo du dir etwas angeeignet hast vom Herrn Jesus Christus? Er hat was gesagt, dir was gezeigt und du hast es umgesetzt und es hat wunderbar funktioniert und bist erstaunt, Mensch, was ist dabei rausgekommen? Wie lange ist es her? Eigentlich sollten wir jeden Tag 5-mal erleben und jeden Tag 5-mal dabei sein, wie Gott Wunder wirkt, wie Gott einen benutzt. Bei vielen Leuten, die fahren nur auf Reserve und merken nicht, bald ist es der letzte Tropfen verbraucht. Und die Salbung zerrinnt. Öl wird immer weniger. Und der Bräutigam verzieht. Und je länger der Herr nicht kommt, je länger er dich warten lässt, desto weniger Öl wird in deiner Lampe. Und am Schluss hast du gar nichts mehr. Und das wird dann eine große Überraschung sein. Und dann kommt Trübsinn, Depression. Dann fehlt die Freude, die Begeisterung am Herrn. Herr, ich bin begeistert. Aber wo ist es? Wo ist die Begeisterung im Volk Gottes? Nach 5 Jahren Christsein? 10 Jahren Christsein? Wo ist die Begeisterung? Ja, ich habe mich in mein Schneckenhaus zurückgezogen. Ja, und dann hockst du da drin und kauerst weiter. Viele wissen nicht, dass das ganze Wissen nichts nützt. Das ganze biblische Wissen ist für die Katz, wenn es nicht umgesetzt wird. Ist für die Katz. Das macht dich nur stolz. Ich habe Theologie studiert. Vergiss es. Das ist nur Luft. Das sind nur Luftblasen, die platzen dann irgendwo. Und du merkst, das ist gar nichts. Das macht dich nur stolz. Und viele bekommen damit Probleme. Weißt du, da kriegen sie einen großen Wasserkopf. Ja, und dann wundern sie sich, wo ihre Probleme herkommen. Ihre Spannungen. Dann haben sie geistliche Verdauungsstörungen. Das ist, was bei Christen passiert, die nicht richtig verarbeiten, nur alles schlucken. Da kann die Predigt nicht hart genug sein. Die brauchen so hartes Wort Gottes. Vollkornbrot. Ja, und dann, das wird nicht verdaut, nicht verarbeitet. Da entstehen innere Spannungen, kriegen sie Blähungen. Und dann ist alles am Schluss irgendwo, Entschuldigung, zum Kotzen. Das erlebe ich bei Christen, auch wenn sie so sagen, es kotzt mich alles an, wenn ich das alles sehe. So lange gläubig und dann passiert doch nichts. Verändert sich doch nichts. Was macht einen Jünger Jesu aus? Er verwirklicht den Willen Gottes. Und zwar, wie Gott es zeigt und wie Gott es gibt. Augenblick für Augenblick. Und Gott zeigt uns nichts im Voraus. Gott zeigt uns immer für die Situation. Er dient durch den Heiligen Geist uns in dem Augenblick. Gott ist immer ein Gott von jetzt, weil er ewig ist. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt, da wo du das Problem hast, jetzt will Gott dir was zeigen und dir was sagen. Weißt du, Gott ehrt die Menschen, wenn sie sich in seine Gegenwart begeben, aber er ehrt die Menschen auch dann, wenn sie das tun. Mein Wohlgefallen ruht auf dem, auf den Herrn Jesus, Johannes den Täufer. Da ruhte das Wohlgefallen Gottes. Oder auf die Jünger Jesu. Und sie verließen die Netze und sie folgten ihm. Sie verließen ihre Netze und folgten ihm. Und zwar augenblicklich. Nicht, dass sie gesagt haben, und wir haben ja in der Bibel einige, ja, lass mich meinen Vater noch beerdigen, lass mich noch verabschieden, lass mal den Acker noch angucken, den ich da gekauft habe. Und sie folgten sofort. Jesus hatte 12 Jünger. Und dann lesen wir in Lukas 10, Vers 1 bis 24, hat er noch 70 Jünger. Von denen hört man eigentlich gar nicht so viel, von den 70 Jünger Jesu. Aber wisst ihr, wenn wir die Bibel aufmerksam studieren, wir finden sie in der Bibel, vor allem auf den Dienstreisen von Paulus. Silas war einer, Stephanus war wahrscheinlich einer, Markus war einer, Barabbas war einer von diesen 70 Jüngern. Und das sind die dienen Jesus später. Wir denken nur die 12 Apostel. Nein, auch die 70. Er hat sie ausgesandt und wo sie auch hinkamen. Oder in Römer 16, Vers 22, da kommt ein Tertius, der Schreiber vom Römerbrief. Oder dann im Titusbrief, da ist der Artemas. Und sie folgten Jesus irgendwo nach. Das sind alles Leute in der Nachfolge Jesu. Denn der Herr Jesus hat die Leute geheilt. Und da heißt es immer, ob der blinde Bartimäus oder wer es auch immer ist. Und er folgte Jesus nach. Der folgte Jesus nach. Egal. Und später hat sich herausgestellt, die sind immer noch dabei geblieben und waren noch dabei. Alle Nachfolger Jesu haben eine Berufung. Und das hat Konsequenzen. In dem Augenblick, wo Jesus etwas an dir tut, dann tut er mit einem ganz bestimmten Zweck. Du sollst gesund werden und dienen, wie die Schwiegermutter von Petrus. Dienen, egal was es ist. Da von diesem blinden Bartimäus, Markus 10, Vers 46, wenn du es nicht glaubst, lies mal nach. Der wurde geheilt, wurde sehend, der blinde Mann von Jericho. Und im gleichen Augenblick konnte der Mann sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg. Nicht nur, er ging nicht spazieren, um es zu wissen, nein, er folgte Jesus. Jesus hat eine ganze Mannschaft in seiner Umgebung gehabt, dieser blinde Bartimäus. Und wir finden es später irgendwo in der Kirchengeschichte, wenn wir lesen, wir haben nur einen Teil der Apostelgeschichte, und das ist nicht, Apostelgeschichte ist gar keine Apostelgeschichte. Das ist nur die Geschichte von Petrus und der Berufung des Paulus und wie das Christentum und der Glaube zu den Heiden kam. Die Apostelgeschichte ist viel größer. Die Apostel, jeder hat sich nachher in jede Richtung verteilt und die Welt missioniert. Wir wissen, der Thomas ging nach Indien. So, Jesus heilt uns und die Menschen fangen an, Jesus nachzufolgen. Oder wir haben sogar in der Gefolgschaft Jesu eine ganze Menge Frauen. Maria Magdalena. Aus der sind 7 Dämonen ausgetrieben. Und deshalb, diese Frau hielt sich an Jesus. Und nicht nur sie, aber noch viele andere. Die wollten sogar am Ostermorgen salben, diese Frauen. Die waren in Nachfolge Jesus, sehr eng mit Jesus verbunden. Jesus heilt uns, segnet uns, damit wir etwas tun können. Dass wir nicht nur einfach da sitzen und sagen, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Es war so herrlich. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Nein, sie haben was getan. Denk an die Schwiegermutter, die fing an zu putzeln. Maria und Martha, was haben die getan? Die haben Jesus gedient und Jesus zugehört. Ein Jünger Jesu ist ein lebenslanger Lernender, ein lebenslang Dienender. Und es muss ein Unterschied sein von deiner Bekehrung bis jetzt. Schau dein Leben an, deine Bekehrung, wie lang das schwer ist, ist egal. Aber und ich möchte jetzt die Christen ansprechen, die schon lange bekehrt sind, lange gläubig sind, lange Jesus kennen und lange Jesus nachfolgen. Wie hat sich dein Leben da verändert inzwischen? Es muss Veränderungen sichtbar sein. Du kannst nicht bei Jesus sein und dann der Gleiche bleiben. Das Leben muss bei dir neu umgeschrieben werden. Ein früher, das war so und so und jetzt. Die meisten kennen nicht die Art und Weise, wie Gott arbeitet. Weißt du, Petrus hat so viel gelernt. Wir haben nur die Geschichte von Petrus in den Evangelien, aus welchem Grund auch immer. Aber das zeigt uns, wie ein Mensch ein Jünger wird. Es geht auf und ab. Deshalb sei nicht mutlos, wenn es in deinem Leben auf und ab mal geht. So viele sind frustriert. Ach, bei mir geht's nur auf und ab. Aber das ist normal. Ich stehe auch manchmal mit dem linken Fuß auf. Ich kann auf der Seite aussteigen oder auf der Seite vom Bett aussteigen. Ja, und es ist normal, dass du mal einen glücklichen Tag hast, einen erfolgreichen Tag hast und dass du einen harten Tag hast, dass du ja schwierige Dinge zu meistern hast. Aber ich sage dir eines, je schwieriger die Probleme sind, desto herrlicher die Ergebnisse nachher. Je größer die Herausforderungen, desto größer die Siege und die Triumphe. Es ist so wichtig, dass du lernst, mit Gott zusammenzuarbeiten. Und Gott hat sehr viel Geduld. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Bevor Gott handelt, wird es zuerst oftmals, und das möchte ich jetzt einfach Wahrheiten hier in den Raum stellen, wenn Gott anfängt, dich zu belehren, zuerst, da kommst du richtig, richtig unterbelichtet vor. Das habe ich noch gar nicht gewusst, dass es so geht. Es wird zuerst mal dunkler, zuerst, und auch wenn Gott heilt und wenn Gott segnet, wenn Gott einem begegnet, wenn Jesus einen befreit, es wird immer schlimmer. Glaub mir das. Dann wirst du so wie, da sitzt du da und sagst, jetzt weiß ich gar nicht, was der sagt, da komme ich gar nicht mit. Aber das ist okay, Leute. Das ist okay, wenn wir sind ja in der Schule. Wie war es bei dir in der Schule? Hast du alles gleich gewusst beim Bruchrechnen? Oder dann, was weiß ich, Grammatik oder was auch immer war? Bevor Gott eingreift, bevor Gott eingreift, dann muss er zuerst noch manchmal ganz schön abbauen in unserem Leben. Sehr viel abbauen, wird es immer weniger, da wird alles hoffnungsloser. Ach, das kapiere ich nie, das werde ich nie begreifen, da werde ich nie durchkommen. Es wird aussichtsloser. Und dann nachher, wenn die Prüfung kommt, ach, das war so einfach, wenn die Prüfung kommt. Wir werden zuerst verzweifelt. Zuerst werden wir ja schwach, kapitulieren und elender. Ich kann nicht mehr und manchmal will ich auch nicht mehr. Wie oft hast du gedacht, jetzt werde ich die Schule wechseln? Oder wie oft hast du deine Eltern gefragt, kann ich einen anderen Lehrer bekommen, in eine andere Klasse überwechseln, weil es zu schwer ist? Nein, bleib bei deinem Lehrer, bleib das, was Gott dich gelehrt hat, bevor Gott handelt. Da brechen Sie erst einmal alle unsere Vorstellungen, alles, was wir vorher gewusst haben, das müssen wir über Bord werfen. Bevor Gott handelt, wissen wir plötzlich nicht mehr weiter. Und das ist der Moment, wo Gott eingreift. Wir wissen nicht mehr weiter. Uns gehen die Mittel aus. Wir wollen am liebsten sterben. Da wollen wir am liebsten alles hinschmeißen und weglaufen. Aber das ist der Moment, wo Gott eingreift. Das ist der Augenblick, wo Gott handelt, wo Gott dient, wo du nicht mehr weiter kannst. Denk an Elia. Dieser Elia, oh Gott, ich habe geeifert für dein Volk, für deine Sache, für dein Altar, für deinen Tempel, für dein Heiligtum. Und was ist daraus geworden? Nüscht, 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 nüscht. Die wollen meinen Kopf. Oder Petrus, bevor der Herr ihn zu einem Apostel macht und segnet und ihn mächtig gebraucht, verflucht er sich selbst. Denk nur dran. Ihr werdet alle euch an mir noch ärgern, hat der Herr gesagt. Der Jünger lernt während der Arbeit. Er lernt während der Arbeit, während er Fehler macht, während er strauchelt. Weißt du, Gott führt uns durch dieses Straucheln weiter. Du fällst, aber du fällst 1,50 Meter weiter. So ist es. Und dann gibt der Herr uns Nachhilfe. So wie der Herr Jesus den Emmaus-Jünger Nachhilfe gegeben hat. Und der Herr belehrt uns. Weißt du, am liebsten würden wir unser Bruder, unsere Schwester nehmen und sagen, hör mal, setz dich mal hin, ich habe dir was zu sagen. Ich sag dir eines, du bist nicht Lehrer von deinem Bruder, deiner Schwester. Wir sind Gehilfen im Glauben, das können wir sein. Aber der Herr belehrt die Seinen. Der Herr korrigiert die Seinen. Der Herr klopft einem auf die Finger, wenn wir was falsch machen. Der Herr. Er hilft unseren Schwachheiten auf. Und Jesus sucht auch seine Leute nach. Er geht ihnen nach. Manchmal lässt er laufen. Und dann begegnet er plötzlich auf dem Weg. Was für Reden führt ihr da? Über was schwätzt ihr da? Und was unterhaltet ihr euch? Ja, weißt du nicht, was in Jerusalem in den letzten Tagen passiert ist? Doch, doch. Jesus sucht Menschen, die was lernen wollen. Die sich verändern wollen. Die aus ihrem Leben was machen möchten. Die nicht zufrieden sind, nur gerettet sein, nur geheilt sein. Nur jetzt auferweckt sein von den Toten, wie dieser Lazarus da. Sie wollen gebraucht werden. Menschen wollen gebraucht werden. Und Jesus sagt, dich will ich gebrauchen, egal, auch wenn du vorher blind warst, die ganze Zeit. Er sucht sich seine Leute einzeln und dann arbeitet er an ihnen. Augenblick für Augenblick beginnt zu arbeiten. Und weißt du, was er sagt? Knie dich hin. Nur als Beispiel. Und wenn er nicht bereit ist, hinzuknien, sagt er, dann kannst du auch nicht stehen. Dann kannst du auch mir nicht dienen. Du gehorchst nicht. Bei uns im Bayerischen Wald, wo wir unser Grundstück hatten und lebten eine ganze Weile, da war so eine Militärübung von der Kaserne aus Grafenwöhr. Und in dieser, da kamen Leute immer wieder. Es war sumpfiges Gelände. Und dann, es war furchtbar anzugucken. Wir haben uns die jungen Soldaten leid getan. Es war in der Grundausbildung. Hinlegen, aufstehen. Und manchmal eine Kuhflatsche. Weißt du, was es ist? Kuhkacke. Hinlegen, aufstehen. Und der Soldat ist immer daneben gefallen, links und rechts. Und der hat aufgehört erst mit dem Hinlegen und Aufstehen, erst wenn der in der Kuhflatsche dreckig, schmutzig war. Und dann aufstand, sagt, okay, jetzt können wir weitermachen. Du siehst also, gehorchen lernen, nicht den Problemen ausweichen, in die Probleme rein. Wow, habe ich gesagt, so eine Sauerei. Und dann muss er lernen, zu Hause in der Kaserne sein Kleid wieder, sein Gewand, sein Anzug zu putzen. Jesus sucht Leute, die ihm sofort richtig gehorchen lernen und aufs Ganze gehen. Es ist interessant bei der Geschichte von Gideon. Der Herr hat nicht nur durch die 30.000 Mann den Sieg errungen oder den Sieg geschenkt, nein, durch die 300, die bereit waren, wie Hunde das Wasser zu lecken, die sich ins Wasser gestürzt haben und dann auch einfach fertig, die also aufs Ganze gegangen sind. Gott gebraucht Leute, die aufs Ganze gehen. Die anderen kannst du alle vergessen. Die sind schön als Mitläufer, aber die nützen nicht viel. Die kannst du nach Hause schicken, hat der Herr zum Gideon gesagt. Gott will also jetzt im Augenblick, er ist der da seiende Gott, der immer da ist, Gott Jahwe. Und er ist, jetzt will ich was tun, jetzt will ich dich haben, jetzt will ich dich segnen. Dieses Jetzt, Gott ist ein Gott des Augenblicks. Interessant ist auch die Geschichte der Berufung der Jünger. Johannes Kapitel 5, 35, wie Jesus die Jünger berufen hat. Der Andreas war so ein guter Diener beim Johannes den Täufer, ein Jünger des Johannes des Täufers. Und da heißt es, und er verließ seinen Lehrer Johannes den Täufer, um bei Christus in die Lehre zu gehen. Er verließ den Johannes. Der hat gedacht, Johannes ist schon groß, aber nein, ich will bei Jesus in der Lehre sein. Die Frage ist, bei wem bist du in der Lehre? Bist du schon bei Jesus in der Lehre? Als er von Jesus hörte, hat keinen Augenblick mehr gezögert, ich will bei Jesus in der Lehre gehen. Er hat so lange gewartet, bis Jesus gekommen ist, bis Johannes der Täufer sagte, das ist das Lamm Gottes, das das Weltsünde trägt. Und als der Johannes sagte, ich muss abnehmen und er muss, zunehmen in mir, dann hat er den Lehrer gewechselt. Ich will bei Jesus in der Lehre gehen. Jesus braucht keine Bewunderer. Wunderbarer Jesus, herrlicher Jesus, Majestät. Er braucht auch keine Mitläufer, keine Zuschauer, keine frommen Gaffer, die dann mit dem Zettel stehen und alles aufnotieren, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Wisst ihr, was Jesus braucht? Nachfolger. Er braucht Nachfolger. Schüler, die was lernen wollen. Die nicht von irgendjemandem was lernen wollen, sondern von Jesus lernen wollen. Geschwister, ist so wichtig, nicht von irgendjemandem lernen. Ihr könnt von mir nichts lernen. Und ihr könnt auch von jemand anders nichts lernen. Wir müssen alle miteinander von Jesus lernen. Er ist unser Lehrer, was es auch immer heißt. Wir sollen von ihm lernen, nach seinem Vorbild. Ich mache Fehler, andere machen Fehler, alle machen Fehler. Du machst Fehler, auch von dir kann man nicht viel lernen. Paulus hat Fehler gemacht, Petrus hat Fehler gemacht. Naja, was willst du? Wir müssen die Jesusart bekommen, seine Ähnlichkeit. Jesus ist unser Lehrer. Aber die Juden konnten von Jesus wahrscheinlich nicht viel lernen. Für die Juden war Jesus der Versager. Weißt du, wir dachten, er würde Israel von den Römern befreien, vom Joch der Römer befreien. Nein, er hat es nicht getan. Er ist auch nicht vom Kreuz runtergestiegen. Er hat nicht ihre Gebete erhört. Und ich sage dir, das fängt das Lernen an. Gott erhört nicht unsere fleischlichen, unsere egoistischen, unsere selbstsüchtigen Gebete, um nur zu protzen. Wir haben den Messias. Ach, vergiss das. Den bringen sie ans Kreuz. Wenn du vom Kreuz runtersteigst, dann glauben wir. Und er steigt nicht vom Kreuz runter. Er bleibt hängen. Er hat nicht von Römern sie befreit und nicht das Reich Israel aufgerichtet. Er ließ sich verachten, schlagen. Er hat alles ausgekostet. Das ist Jesus. Lernet von mir. Und dieses Lernen von ihm ist, dass wir als Christen alles auskosten müssen. Glaub nicht, du glaubst nicht, aber das ist mir egal. Aber als Jünger Jesu wirst du das lernen. Ich muss alles auskosten. Unser Kampf ist, im Geist zuerst einmal, da spielt sich alles ab mit in der unsichtbaren Welt. Und die Jünger Jesu haben das Jesus gar nicht verstanden, die Jesu-Mission nicht verstanden. Sie haben jüdisch gedacht und wir denken immer noch menschlich, wir denken noch deutsch oder wir denken noch ja privat, persönlich, irdisch. Aber wir sollten anfangen, geistlich zu denken. Jünger, und das ist, was wir lernen, plötzlich im Geist, dass unser Horizont gesprengt wird. Du verstehst jetzt nicht. Und dann heißt es plötzlich bei Petrus, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Selbst der Mensch Jesus konnte ihm nichts beibringen. Und diesen Jesus hat er verleugnet, den kenne ich gar nicht. Aber erst der Geist von Jesus, oder der Heilige Geist, hat ihn zum Umdenken bewegt. Gandhi hat einmal gesagt, sei du selbst die Veränderung und die Welt wird sehen die Veränderung. Und die Welt wird Sehnsucht bekommen, nackte Veränderung. Sei du selbst Veränderung. Verändere du dich selbst. Wenn das der Gandhi sagt, dann sollten wir hier als Christen das erst recht sagen. Ich muss selbst eine Veränderung sein. Ich muss mich selbst zu Hause verändern. Ich muss selbst in meiner Umgebung verändern. Ich muss mich, ja, da wo ich bin, mich verändern. Dann wird auch meine Umwelt automatisch verändern. Da muss ich gar nicht beten, Herr, verändere meine Welt. Das wird sich von selbst verändern. Wenn du dich veränderst, verändert sich deine ganze Umwelt. Dann flucht man nicht mehr, dann schlägt man nicht mehr, dann brüllt man nicht mehr, dann ist man ruhig und gelassen. Ich sag so gar nichts, was soll ich da sagen? Dein Wille geschehe. Das ist eine ganz andere Einstellung. Und das ist nämlich, was der Heilige Geist an uns arbeitet. Der arbeitet an unserer Einstellung. Wir bekommen plötzlich eine ganz andere Einstellung. Wir werden wieder wie Kinder, wie Babys. Und wir fangen an zu spielen wieder, zu träumen. Lieb zu sein. Es fängt immer bei mir selber an. Die Schwaben haben etwas, was die Berliner nicht haben. Das ist schade. Deshalb kostet uns manchmal so viel Geld. Die haben die Kehrwoche. Und die Kehrwoche ist, dass jeder vor seiner Türe kehren muss. Das ist schwäbisch. Jeder kehrt vor seiner Türe. So wird die Stadt am schnellsten sauber. Da muss man nicht viel machen, da muss man auch nicht viel organisieren. Das funktioniert, wenn jeder vor seiner eigenen Türe kehrt. Und da verändert sich alles. Deine Umgebung, die wird sich verändern, wenn du anfängst, ein ganz anderer Mensch zu sein. Du lobst, du dankst, du bist optimistisch, du bist zuversichtlich, du hast Glauben, du traust dir was zu, du hältst durch, hast Stehvermögen. So, kann Jesus dich verändern? Hat er dich schon verändert? Wie weit hast du dich schon verändert? Oder bist du immer noch der Alte oder die Alte? Nicht umsonst sagen die Kinder, der Alte da oder die Alte, weil die sich oft nicht verändert haben. Die kennen dich noch so, wie du bist, wie du immer warst. Solange du der Alte bleibst und sich nicht veränderst und nicht bereit bist, dich zu verändern, werden selbst die besten Medikamente nicht greifen, die besten Therapien nicht funktionieren und die beste Seelsorge wird nichts bringen, wenn du nicht bereit bist, dich zu verändern. Selbst die besten Ratschläge werden nichts nützen. Deshalb bereit sein, sich zu verändern. Nicht zuerst mal sich verändern, sondern Bereitschaft. Die Bereitschaft ist A und O. Bist du bereit? Viele Menschen sind nicht bereit. Da blamiere ich mich, da komme ich blöd vor. Also hier, der Billy, mir hat es gefallen. Ein paar Sachen haben mir sehr gut gefallen. Und die kann ich wieder erwähnen. Da kommen Leute mit Besessenheit und mit Dämonen und mit Depression. Da hat er gesagt, lach den Teufel aus. Lach den Teufel aus. Verstehst du, warum lässt du dich blamieren? Warum lässt du dich zur Schnecke machen? Widersteht dem Argen, von dem widersteht fest im Glauben. Das heißt also, Satan, du hast hier nichts zu sagen. Wir hören nicht auf dich. Wir respektieren dich nicht. Wir nehmen dir nichts ab. Verstehst du, zu mir kommen auch manchmal Vertreter. Ich weiß gar nicht, wie die ins Haus manchmal kommen, wer die reinlässt. Sie stehen an der Tür. Und dann sage ich ganz einfach, wir kaufen nichts. An der Tür schon gar nicht. Wenn ich was kaufen will, dann bestelle ich im Internet oder gehe im Laden und suche mir selber aus. Aber da kommen die Vertreter, die stehen da plötzlich vor der Tür. Und da gibt es manche Schlaue, die stecken gleich Fuß dazwischen, dass du die Tür nicht mehr zumachen kannst. Raffiniert. Und so ist der Teufel, der versucht, einen Fuß drin in deine Wohnung, in deinem Leben reinzusetzen. Und wenn er einmal drin ist, ist er drin, dann kriegst du nicht mehr raus. Und dann musst du rausschmeißen. Ich muss mal was anderes erzählen. Bei uns auf der Bibelschule kamen Jehovas Zeugen. Ich muss es vorstellen, Jehovas Zeugen versuchen, Bibelschüler zu bekehren. Das ist eine Zumut. Die wollen Bibelschüler bekehren. Wir sind nicht mehr losgeworden. Die haben gequatscht den ganzen Vormittag. Wir haben dann andere Dienste gehabt und Aufgaben gehabt. Und die haben gequatscht und gequatscht und gequatscht und gequatscht. Dann kommt ein Afrikaner. Man kann sogar von Afrikanern was lernen. Da kommt ein Afrikaner und sagt dieser Bruder, wir haben ja schon so lange geredet, lass uns auf die Knie gehen und beten. Und dann haben wir gesagt, ja gut, ein wunderbarer Vorschlag, sind auf die Knie gegangen und haben angefangen zu beten. Unser Jehovas Zeugen, als wir dann fertig waren mit dem Gebet, gucken wir, wo die sind, die waren alle verschwunden. Denn die beten nicht im Namen Jesu, zu Jesus und so weiter. Das Beste, wenn du Jehovas Zeugen loswerden willst, fall die Hände und schließ die Augen und sag, oh lieber Heiland, ich danke dir, dass du so gut bist und dass du so wunderbar bist. Und dass du auch unsere Brüder und Freunde auch von Jehovas Zeugen liebst und segne sie. Und dann machst du die Augen auf, die haben sich in Luft aufgelöst. So verschwinden Jehovas Zeugen. Ja, ganz einfach. Denn die haben Angst. Wenn du zu Jesus betest, kriegen sie womöglich noch irgendeinen Geist. Aber wir beten zu Jesus, unserem Heiland. Halleluja. Jesus sucht Jünger, die das lernen. Da habe ich gelernt. Bei Jehovas Zeugen musst du beten. Musst du nur beten. Jesus lehrt seine Jünger, ihm zu folgen, sich ihm unterzuordnen, gehorsam zu sein, sich ihm zu fügen. So, besserwissende Schüler, wenn die alles wissen, kannst du nicht mehr lernen, nichts mehr beibringen denen. Die kannst du auch zu nichts gebrauchen. Jesus sucht Menschen, die sich ihm fügen, die eine ganze Sache aus ihrer Berufung machen, die ihm zuhören, die ihm fragen, die wie Maria zu seinen Füßen sitzen. Nicht nur sie dienen Jesus. Jesus braucht nicht so viel Dienst. Jesus braucht mehr Zuhörer, die wirklich aufmerksam zuhören. Maria hat das gute Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Ja, Meister sagt, dass sie auch mal was tut. Weißt du, so viele Christen, sie möchten aktiv sein. Missionieren, auf die Straße gehen, was weiß ich, die Welt auf den Kopf stellen. Aber der Herr sagt, lass zuerst mal die Maria hier zu meinen Füßen sitzen. Die soll zuerst mal hören lernen. Und dann kann sie Täterin des Wortes werden. Und dann geht man den Weg zu Ende. Dann vollendet man die Sache. Aber so viele Leute lassen sich ablenken. Die waren vielleicht 5 Minuten bei Jesus. Halleluja, ich habe so viel gehört vom Herrn. Weißt du, der Herr hat eine Bergpredigt gehalten, die hat 3 Tage gedauert, bis die Leute Hunger gekriegt haben. Ein Geheimnis, das ich dir weitergeben möchte: Fang Gott an zu dienen, wenn du spürst, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. In Malachi, und es ist ein Unterschied, wer Gott dient und wer Gott nicht dient. Es ist ein Unterschied, der wirklich die Sache konsequent bis zum Schluss durchhält. Und das sehen wir in der ganzen Bibel. Sie sind bei Jesus geblieben, und die, die bei Jesus geblieben sind, die haben die Welt auf den Kopf gestellt. Die durchgehalten haben. Und ja, Malachi Kapitel 3, Vers 18, ihr werdet am Ende, nicht am Anfang. Der Anfang wird nicht gekrönt. Weißt du, manche wollen schon am Anfang Goldmedaille haben. Goldmedaille gibt es erst, wenn du das Ziel erreicht hast. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied es ist zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten oder Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der Gott nicht dient. Das ist Jüngerschaft. Du lernst, Gott zu dienen. Du trägst geistliche Frucht. Dein Leben hat plötzlich einen anderen Zustand. Du bist nicht mehr nur eine Blüte, wunderbar, wo die Leute die Nase rümpfen und sagen, wunderbar, wie der duftet oder die duftet. Wunderbares Parfüm. Nein, die Frucht, und die Frucht riecht man oft nicht. Die Frucht riecht man erst, wenn sie reif ist. Du wirst anders geliebt als Baum, der Frucht trägt, als ein Baum, der nicht Frucht trägt. Weißt du, an dem Baum halten sich Kinder auf und die schmeißen Steine rauf und holen die Äpfel runter. Oder mit dem Stock klopfen sie die Äpfel runter. Du wirst anders behandelt als Fruchtbaum, der Frucht trägt. Jesus sucht an seinen Jüngern Frucht. Und die Frucht ist, macht Leute zu Jüngern. Macht Leute zu Jüngern. Nur Jünger können andere zu Jünger machen, die selbst gelernt haben, die selbst zugehört haben, die selbst ein Stück weit mit Jesus gegangen sind, die selbst etwas verstanden haben. Und du kannst jemandem nur das erklären, was du verstanden hast, selber verstanden hast. Das kannst du jemandem dann weitergeben. Nicht, ich habe es gelesen, das nützt nichts. Die Leute haben die Bibel gelesen, das Alte Testament, aber die haben nichts verstanden. Die Emmaus-Jünger, sie haben gelesen, unsere Propheten haben gesagt, aber sie haben nichts verstanden. Uns müssen die Augen geöffnet werden. Öffne mir die Augen und öffne mir das Ohr wie das Ohr eines Jüngers. Nur Jünger machen das Reich Gottes aus. Sind um Jesus ständig herum, die Jünger. Haben Zugang zu Jesus, zum Reich Gottes. Die anderen, die zu Jesus wollen und so weiter, die machen nur Probleme und haben Probleme, wenn sie zu Jesus kommen. Jesus fragt einmal seine Jünger, habt ihr je Mangel gehabt? Und seine Jünger mussten sagen, nein, Herr, es gab nicht immer Kuchen und Schnitzel und sonst noch was. Lukas 22, Vers 35. Und er sprach zu ihnen, als ich euch ausgesandt habe, habe ich euch kein Geldbeutel gegeben und euch gesagt, keine Tasche mitnehmen und ohne Schuhe und nur die Schuhe, was ihr tragt und so weiter, nur das mitnehmt. Habt ihr je Mangel gehabt? Interessant, diese Stelle. Ich habe euch ausgeschickt ohne Geld, ohne Portemonnaie und ohne Tasche und ohne Schuhe. Habt ihr je Mangel gehabt? Und weißt du, was die Jünger sagten? Niemals. Das ist großartig. Toll. Wer Jesus konsequent nachfolgt, und deshalb, Jesus sucht Jünger, und Jesus möchte mehr dir schenken als nur Heilung, Segnung und Befreiung. Er möchte, dass du keinen Mangel mehr hast, dass Psalm 23 bei dir greift. Mir wird nichts mangeln. Habt ihr jemals Mangel gehabt? Niemals. Bei Jesus bist du gut versorgt, auch wenn du manchmal Ehren ausraufen musst und Körner kauen musst. Du wirst gut umsorgt. Weißt du, als die Henker kommen und Jesus und die Jünger alle einsperren wollen, dann sagt Jesus, nehmt mich und lasst diese gehen. Du siehst also, wie Jesus sein Leben für seine Freunde lässt und seine Brüder für seine Jünger lässt. Nehmt mich. Und sie fielen wie tot zu Boden, als er sagte, ich bin's. Und dann sagt die Jünger, schnell weg, 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 weg. Und die waren alle weg. Lasst diese gehen. Und du siehst also, Jesus kämpft für seine Jünger bis zum Schluss. Er ist unser Stellvertreter. So wie Jesus konsequent nachfolgt, der wird von Gott getragen. Der hat Geistesleitung, der lebt aus der Fülle Gottes. Und du siehst, die Fülle Gottes ist ganz was anderes. Gott versorgt uns in der Wüste. Gott versorgt uns, wo wir auch immer sind. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Gott versorgt uns nicht mit unnötigen Dingen, sondern mit den lebensnotwendigen Sachen. Das ist Gottes Versorgungsart und Weise. Wer Jesus konsequent nachfolgt, der bleibt gesund. Und ich übertreibe das nicht. Der bleibt gesund. Warum? Der wird nicht bitter. Der wird nicht sauer. Das gehört dazu. Der bleibt gesund. Der vergibt. Der löst sich. Der schluckt nicht alles in sich. Wer Jesus nachfolgt, der lebt ein gesundes Leben. Der Jünger Jesu, er lebt in der Familie Gottes. Er lässt die Gottlosen gottlos sein. Denn wer gottlos ist, steht in der Bibel, lass ferner gottlos sein. Versuch ihn nicht da umzukrempeln und dich anzupassen, ihm oder dass er dir so groß anpassen muss. Der, wo Jesus konsequent nachfolgt, der ist nahe am Herzen Gottes. Herr, bist du's? Oder wer ist es? Siehst Johannes, der Jünger Jesu, der lag am Herzen des Herrn. Der wird von Gott geleitet. Der dient dem Herrn, wenn der Jesus konsequent nachfolgt. Der kann alles mit Jesus besprechen. Herr, aber das, was du da erzählt hast von dem vielfältigen Acker, verstehe ich nicht. Wie hast du das gemeint? Und dann erzählt der Herr ein ganzes Kapitel über diesen vielfältigen Acker. So eine doofe Geschichte. Verstehst du? Jeder im Kindergarten weiß man das von Vögeln und von Steinen und vom Weg und vom guten und schlechten Boden. Aber Jesus erklärt so detailliert seinen Jüngern und er redet da alles in Gleichnisse. Der Herr wirkt dann in unserem Leben und deshalb ist, wie wir als Jünger Jesu lernen, das ist ganz toll, immer in Geschichten, immer so in Gleichnisse. Wir machen Geschichten durch, wir durchleben etwas, bestimmte Phasen, bestimmte Ereignisse, bestimmte Begegnungen. Jesus versteht seine Jünger, auch wenn wir ihn manchmal nicht richtig verstehen, dann erklärt es noch einmal und noch einmal und noch einmal. Der Herr belehrt seine Jünger, erweitert ihren Horizont, führt sie zusammen und du gehst, Petrus, du gehst mit dem Johannes. Und Johannes, du gehst mit dem Petrus. Weißt, das ist wie Feuer und Wasser. Der Herr bringt die Leute zusammen, mit wem man gehen und mit wem man nicht gehen sollte. Und wo du manchmal denkst, also mit dem möchte ich nicht zusammen. Aber gerade durch den wirkt Gott Zeichen und Wunder. Und wir sehen auch später, wie der Herr den Markus und den Silas und den Barnabas und all diese anderen Jünger mit Paulus zusammengebracht hat. Das war auch ein Wunder, dass diese 70 mit dem Paulus zusammen auf Heidenstraßen gegangen sind, wo der Herr ganz klar gesagt hat, jetzt, solange ich bei euch bin, geht nicht auf der Heidenstraße. Und dann gehen sie zu den Heiden, betreiben Heidenmissionen. Der Herr geht seinen Jüngern nach, wenn sie versagen. Ich denke nur Petrus. Der Herr geht, Petrus, komm mal hier, setz dich hin. Ich muss dich was fragen. Hast du mich lieb? Das ist eine ganz fromme Frage. Hast du mich lieb? Der Herr will nicht viel wissen, sondern er will wissen, ob du ihn lieb hast. Er greift in unser Leben ein, er stillt die Stürme. Er ist da, wenn wir ihn brauchen. Und er kommt zu uns sogar auf unmöglichen Wegen, wie bei den Jüngern übers Wasser. Jesus war von Anfang bis zum Schluss bei ihnen. Und das ist Jüngerschaft, dass Jesus ständig uns umgibt. Mit meinen Augen will ich dich leiten. Ist das nicht toll? Er überwacht uns. Ja, er überwacht uns. Schau, die Apostelwahl. Bei der Apostelwahl, da konnten nur die gewählt werden, die von Anfang dabei waren, von der Taufe des Johannes bis zur Himmelfahrt, die Jesu Geschichte kannten. Und da waren zwei, die dabei waren. Und die kamen in die engere Auswahl. Die Vollmacht hatten, die hinausgegangen sind, auch wenn sie Fehler gemacht haben und gesagt, oh Gott, ich bin so begeistert, die Dämonen sind uns untertan. Dann sagt, nee, beruhigt euch. Das Schönste ist, dass euer Name im Himmel steht. Oder, und die Welt beobachtet uns ebenfalls ganz genau, ob wir mit Jesu Jünger sind, ob wir mit Jesus gewandelt sind oder nicht. Die spüren, die Geister spüren, die hohen Priester spüren, die spüren alle, ob wir Jesus kennen oder nicht kennen. Apostelgeschichte 4, Vers 13. Diese hohen Priester, die Petrus und Johannes verhörten. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und des Johannes und wunderten sich, die staunen. Weißt du, Menschen, die mit Jesus gegangen sind und mit Jesus gehen, da wundert sich die Welt. Die staunen, die kommen aus dem Staunen nicht raus. Wie macht ihr das bloß? Sie wunderten sich, denn sie merkten, dass es ungelehrte und einfache Leute waren und wussten aber auch, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie wussten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das war also nicht verborgen, nicht unbekannt. Erst das Leben mit Jesus, also in seine Schule, in seine Jüngerschaft, erst dann haben wir der Welt was zu geben. Petrus war arm wie eine Kirchenmaus, ganz bestimmt. Und er sagte, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus, steh auf, hoch. Und das ist, was bewirkt. Sie waren mit Jesus gewesen. Sie konnten Jesus weitergeben. Sie hatten nichts, aber sie hatten Jesus. Jesus lebte also seinen Jüngern Gott vor. Jesu Methode war zu zeigen, vormachen, so als Vorbild. Und macht so, wie ich euch getan habe. Sagte, ich habe euch die Füße gewaschen und jetzt macht ihr auch einander, dass ihr die Füße wäscht und einander dient. Er demonstrierte, zeigte, wie man liebt, wie man barmherzig ist, wie man vergibt, wie man die Treue hält oder was Glaube bedeutet. Er demonstriert ständig an diesen Leuten ringsherum. Also solchen Glauben habe ich in Israel noch nicht gefunden. Und es waren meistens Samariter. Er zeigte, was Gemeinschaft ist, Brot brechen. Er zeigte, was Kraft ist. Er bedrohte sie mit dem Wort, die Dämonen. Nicht da groß dann Watschen verteilt, nein. Er hat sie bedroht mit dem Wort. Fahr aus, hier hast du nichts zu suchen. Das ist nicht dein Platz. Das ist nicht normal. Wisst ihr, was Jesus lehrte? Lass mich mal vielleicht was anderes. In der Bibel steht das einmal, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Und die fahren auf wie Adler. Jesus lehrte die Leute das Adlerprinzip. Und der Herr will uns lehren, zu leben in einer anderen Dimension. Die fahren auf wie Adler. Sie laufen und sie werden nicht müde. Das will uns der Herr lehren. Sie fahren auf wie Adler. Jesus war für die Jünger so Muttervogel. Zuerst hat er das Nest gebaut und dann sie ins Nest gesetzt und sie ausgebrütet. Und dann, es reicht nicht aus, ausgebrütet zu werden. Es reicht nicht aus, Kind Gottes zu sein. Es reicht nicht aus, wiedergeboren zu sein. Es reicht nicht aus, Feder zu haben und Flügel zu haben und einen Schnabel zu haben. Es reicht nicht aus. Ein Vogel muss fliegen. Ein Adler muss fliegen. Und die, die auf den Herrn harren, die fahren auf wie Adler. Und Jesus lernt seine Jungs das Fliegen. Er ist dieser Muttervogel. Erst dürfen die Adler zugucken, wie man fliegt, wie man seine Flügel gebraucht. Und dann wollen sie nicht fliegen. Dann sind sie zu faul. Angst, Mutter. Aber das können wir nicht. Dann zerstört der Adler das Nest. Immer weg, weg, weg. Und er zittert, der Kleine. Und das ist wie Jüngerschaft, was Jüngerschaft ist. Der Herr zerstört, nimmt uns alle Sicherheiten weg. Ob du das glaubst oder nicht. Beruflich, geistlich, finanziell. Alle, ja, wir stehen auf dem kahlen Felsen. Ja, genau. Und jetzt spring. Und jetzt lerne es fliegen. Lerne im Glauben zu leben. Aber das geht nicht. Mama, kann ich nicht. Und dann kommt die Mama angeflogen und schubst den Jungen runter. Und der, du weißt, wie Christen dann machen. Dann fangen sie an zu flattern. Werden nervös. Drehen durch. Und während dieser Vogel anfängt zu flattern, entdeckt er die aerodynamischen Kräfte. Der kann ja fliegen. Aber der stürzt noch und die Mutter stürzt sich runter und fängt den jungen Bambi auf und nimmt ihn wieder auf den Felsen hoch und setzt wieder hin. Ich habe es überlebt. Und nochmals das Gleiche. Und nochmals das Gleiche. Der Herr wiederholt diese Lektion ein paar Mal, bis wir gelernt haben. Aber Mama, aber das Fliegen ist gar nicht so schlimm, wie das aussieht. Aber wir kommen in Notsituationen und das ist, wie Gott uns lehrt, wie Jesus uns lehrt, wie der Heilige Geist uns lehrt. Er bringt uns in Nöte, große Nöte. Herr, was mutest du mir zu? Die Jünger Jesu, die müssen es fliegen lernen. Die müssen es fliegen lernen, geistlich. Und Gott versucht mit allen Mitteln uns beizubringen, dieses Fliegen, dieses Leben in neuen Dimensionen. Und dann kriegen wir so einen Schubs. Und ärgern wir uns zuerst mal, regen uns auf, kriegen Stress. Bevor wir andere lehren können, müssen wir selbst gelernt haben. Jesus hat seine Jünger ein Stück weit selbst begleitet, als Freund und Partner und Weggefährte. Und hat sie gelehrt, über sich selbst hinauszuwachsen. Einfach macht nach, komm, probier, das geht. Und dann irgendwann fliegt dieser kleine Adler los und sagt, oh, das ist wunderbar. Wenn ich das alles vorher gewusst hätte, wie schön das ist, wäre ich schon viel früher weggeflogen. Und das geht bei vielen Christen auch so. Wenn ich das gewusst hätte, was es bedeutet, im Geist zu leben, im Glauben zu leben, im Gottvertrauen zu leben, in Gott zu leben, was das bedeutet, hätte ich schon viel früher gemacht. Aber Gott muss unser Nest zerstören zuerst einmal. Da geht alles in Brüche. Das ist auch, was wir lernen müssen, in allen Stücken. Wir müssen in allen Stücken gleich, ihm gleich werden, gleichgestaltet werden. Die Jünger kamen zurück und sagten, Herr, ach, stell mal vor, das funktioniert mit den Dämonen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es funktioniert. Der Herr sagt, wer an mich glaubt, wird noch Größeres tun als dieses. Der wird noch Größeres tun als dieses. Und jetzt fordert uns der Herr heraus, fang an. Wenn du Gott anfängst, für Gott zu leben, wenn Gott dir begegnet und Gott dich segnet und du anfängst, normal zu sein als Christ, das, was Gott mir gerade gegeben hat, setze ich sofort um. Gar nicht viel fragen, was wird und was wird. Mir ist auch gefallen, da kam jemand und sagte, ich möchte auch die Gabe haben, Kranken zu dienen, für Kranke zu beten. Dann hat er gesagt, fang an. Und was passiert, wenn nichts passiert? Ist gar nicht so schlimm. Fang an. Fang an. Und wir müssen Risiko eingehen. Viele Leute sind risikoscheu. Haben Angst. Was passiert, wenn es nicht passiert? Nichts passiert, dann bin ich blamiert. Und genau das ist, was der liebe Gott will. Dass du blamiert wirst. Dass nichts passiert. Dann merkst du, von mir aus kann ich gar nichts. Von mir aus bin ich Hans Wurst. Von mir aus kann ich nichts. Und Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Morgen will ich die andere Seite betrachten. Du musst was tun, anfangen. Und das, was Gott in dein Herz gelegt hat, tu es. Wenn du bei Jesus in der Schule warst, dann fang an, das Gute zu tun. Von dir aus. Fang an, das Gute zu tun. Was der dir gerade zeigt, was dir vor die Füße kommt, vor die Hände kommt, fang an, das zu tun, das Gute. Oder ist gar nicht so weit weg. Fang an, Jesus zu verherrlichen. Du musst genauso das Gleiche sagen, was Petrus und Johannes gesagt hat. Es tut mir leid, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, ich lege dir die Hände auf. Kann ich für dich beten? Du wirst verblüfft sein, wie das funktioniert, wenn du anfängst, für Menschen zu beten. Nicht für Christen. Ich halte nichts davon, wenn Christen hier in der Gemeinde, nachdem gebetet worden ist, noch immer noch nachbeten und vorbeten, durchbeten und ausbeten und was weiß ich, das ganze Kuddelmuddel. Da, wo in der Gemeinde, können wir selber beten. Und beten wir selbst. Weißt du, du bekommst die Gnade Gottes und die Gabe Gottes, damit du draußen den mühseligen und beladenen dienen kannst. Und dann musst du auch nicht auf der Straße gehen und die Leute schnappen. Ich kenne auch solche Leute, die schnappen und sagen, ich bete jetzt für dich. Nein, die Leute müssen selber zu dir kommen. In meiner Bibel steht es, wenn jemand dich fragt, dann gib Antwort. Solange dich niemand fragt, musst du auch nichts erzählen. Die Bibel sagt, wenn dein Kind dich fragt, dann fang an, ihn aufzuklären und fang ihm das und das zu sagen, warum wir das tun und wieso. Wenn die Menschen anfangen, dich zu fragen, lebe so, dass du fragend wirst. Und dass die Leute nachfragen müssen. Sagen Sie mal, was ist mit Ihnen los? Sie sind so happy, obwohl es Ihnen so dreckig geht. Sie sind so stark, obwohl eigentlich sich am liebsten der Boden auftun sollte und sie verschlingen sollte, aber sie sind immer noch da. Was machen sie? Und allein dieses Nachfragen ist es, du wirst interessant. Und wir müssen interessant werden, liebe Leute. Einfache Leute, ungebildete Leute, aber sie sind mit Jesus gewesen. Die haben was von Jesus zu berichten, weil sie bei ihm in der Schule waren. Sie kennen ihren Jesus. Und das bringen sie jetzt plötzlich raus. Sie outen sich. Zuerst haben sie Jesus verleugnet, aber jetzt outen sie sich, jetzt erzählen sie von Jesus. Und dann merkst du plötzlich, du brauchst keine fremde Hilfe mehr. Jetzt kommt etwas Geheimnisvolles. Weißt du, dann kannst du von dir aus das tun, die Hände auflegen und du erwartest keine große Wunder oder gar keine Wunder, ist auch gar nicht wichtig. Du tust nur, was er gesagt hat, füllst die Krüge mit Wasser. Und das ist okay. Und er soll das, der Herr, das andere tun. Wir bezeugen und der Heilige Geist überzeugt. Wir geben unser Zeugnis weiter. So, Gold und Silber brauchst du nicht, um Gott zu dienen. Petrus gab weiter, was er kannte. Er kannte Jesus, was er bei Jesus gelernt hatte. Steh auf! Und dann heißt es noch von dem, der war richtig amerikanisch. Und er stellte ihn auf die Beine. Komm, wie einen leeren Sack stellt er hoch. Stellt ihn auf die Beine. Ist grob geworden sogar. Schau mich an, hat er gesagt. Also, richtig protzig. Schau mich an. Denn in seinem Herzen war Jesus zu sehen. Er hat bitter geweint. Er wusste, ich bin ein Versager, an mir ist nichts Gutes. Schau mich an, ich kann nichts. Und schau mir in die Augen, diese ausgeweinten Augen, diese durch die Buße gegangenen Augen, der hat bitterlich geweint über sich selber. Ich kann nichts, aber jetzt, was ich habe, das gebe ich dir, im Namen Jesus, steh auf. Irgendwann einmal handelt der Jünger, wenn er mit Jesus lang genug gewesen ist, von sich selbst, weil er von Jesus gelernt hat. Und wenn du das tust, was Jesus getan hat, du wirst die gleichen Resultate haben, die Jesus auch hatte. Wenn du das Gleiche sagst, was Jesus gesagt hat, Jesus in dir, dann wirst du die gleichen Resultate haben. Wenn du seiner Anleitung folgst, wie er es gemacht hat, dann wirst du auch die gleichen Resultate haben. Fang an, Gott zu dienen. Nach der Ausbildung, nicht vor der Ausbildung, nach der Ausbildung. Nachdem du bei Jesus gewesen bist, von ihm gelernt hast, auf ihn gehört hast. Und du, das, was du bei ihm gehört hast, bei ihm gesehen hast und so weiter, fang an zu sagen. Und ich sag dir, da passieren Zeichen und Wunder. Jetzt mal gemeindemäßig wieder zurück zur Gemeinde. Weißt du, wenn du Gott dienst und anfängst, Gott zu dienen, manche fragen sich, ja, wo kann ich Gott dienen? Wie fange ich das an? Wie mache ich das? Wie stelle ich das an? Und manche haben zwei linke Hände. Gott segne sie. Auch die können Gott dienen. Weißt du, von sich aus, in der Gemeinde, jeder, wenn wir zusammenkommen, da soll jeder etwas haben. Und ich glaube, dass wer an Jesus Christus glaubt, wo Jesus sein Herr ist hier in seinem Leben, der hat den Heiligen Geist, folgt Jesus nach, dient Jesus und will Jesus dienen, liebt Jesus, will Jesus verherrlichen. Und ich meine, ich spreche jetzt für die Gemeinde, für die Gläubigen ganz bewusst. Der Gläubige weiß sofort von sich aus, der braucht nicht mehr, weil er bei Jesus in der Schule war, was ist gehört und was ist nicht gehört. Der weiß es, sofort. Der weiß es von sich aus, wo die Grenze ist, worauf es ankommt und worauf es nicht ankommt. Was das Wichtigste ist, was Nebensache ist, wo man aufhört, der weiß von sich aus. Und das ist das Erstaunliche, wenn du bei Jesus in der Schule warst, Jünger Jesu, du profitierst nur, dann weißt du von dir aus, was am besten ist, wo man am besten abgibt und sagt, du, ich kann da nicht, da will ich jemand anders holen, der kennt sich da aus, der kann dir weiterhelfen. Wir müssen lernen, als Kinder Gottes, wie ein Fußballteam zusammenzuarbeiten. Nicht immer denken, ich muss immer am Ball bleiben, von Anfang bis zum Schluss. Der merkt von sich aus, wo man mitmacht und wo man nicht mitmacht. Und das ist das Geheimnis, wenn du bei Jesus in der Schule bist. Viele haben das noch nicht kapiert, wissen gar nicht, was das ist und worüber ich spreche. Aber ich möchte dich einladen, geh bei Heiland in die Schule. Sitz zu seinen Füßen und lerne und denk nicht, ich muss was tun. Bevor du was tust, musst du zuerst mal zu seinen Füßen gesessen haben. Und wenn du mit Jesus zusammen warst, so wie Petrus und Johannes und Maria und Martha, dann weißt du, mit wem du dich abgeben kannst und mit wem nicht. Mit wem du dich einlässt und mit wem nicht. Wen du auf dem Weg mitnimmst und wem du nicht mitnimmst. Da weißt du ganz genau. Wer bei Jesus in der Schule war, wer von ihm gelernt hat, der sieht von sich aus, wo eine Lücke ist, wo was fehlt, wo was gemacht wird. Da muss nicht von oben dirigiert werden und delegiert werden, machen Sie das und machen Sie jenes. Das weiß man automatisch. Man war bei Jesus in der Schule. Man ist aufgeschlossen für Jesus. So, man weiß, auf wen man zugehen soll und auf wen man nicht. Und dann weiß man, was Mitleid und was Barmherzigkeit ist. Viele Leute bringen das durcheinander, Mitleid und Barmherzigkeit. Wir müssen barmherzig sein, wenn jemand hier ist und jemand in Not ist, dann musst du helfen, solltest du helfen. Aber nur zu bemitleiden und zu bedauern, ach, die arme Seele. Wenn ich so die Welt angucke, ich sehe so viele Arme. Und da könnte ich allen helfen, aber Jesus sagt, ich könnte nicht allen helfen. Wer von Jesus gelernt hat, der weiß, wem man wie wo hilft. Ja, der weiß, was Geistesleitung ist, der ist mit Gott verbunden. Wer von Jesus gelernt hat, der weiß, wie man zusammenarbeitet. Geschwister, das ist so wichtig, dass man weiß, so arbeite ich mit meinem Bruder, mit meiner Schwester zusammen. Nicht nur mit dem lieben Gott. Man hört aufeinander. Es gibt Leute, ich glaube nur an den Herrn und folge nur dem Herrn und dem Heiligen Geist, aber sein Bodenpersonal interessiert mich nicht. Vergiss es. Gott arbeitet nichts ohne Bodenpersonal. Kein Flugzeug startet und kein Flugzeug landet ohne Bodenpersonal. Wer in der Schule Jesu war, weißt du, da muss man gelernt haben, so wie am Fließband. Ich mache das, das ist mein Teil, das ist meine Aufgabe und dann geht's weiter. Ich mache meinen Teil, dien hier und der Nächste geht weiter. Und der Nächste macht wieder seine Aufgabe, hat seine Funktion, seinen Dienst. Geht der Nächste weiter. Und es muss eigentlich im christlichen Leben, im Gemeindeleben, in der Jüngerschaft, in der Mitarbeiterschaft, muss einfach so gehen, wir sind am Fließband. Wir sind am Fließband. Jeder weiß seinen Platz, seine Aufgabe, seine Bewegung, seine Hantierung. Der eine begießt, der andere hackt, der andere pflanzt, der andere bewahrt es und passt auf, dass kein Unkraut oder kein Ungeziefer kommt. Jeder Jünger weiß, wo und wie er sich einbringen kann, wie er am effektivsten ist. Und ihn interessiert nicht die Konkurrenz. Also der ist besser. Nein, wir sind Diener. Wir sind am Fließband Gottes, Geschwister. Wir sind Jünger Jesu. Und keiner ist besser und keiner ist schlechter. Sie sind alle gleich. Ob Mann oder Frau auch. Die Jüngerinnen, guck mal, die Männer, die jüdischen Männer, die haben gesagt, wir haben es erkannt. Und wir haben, aber die Frauen haben Jesus als erstes gesehen am Ostermorgen. Die Frauen waren es, die Nachricht gebracht haben. Und ohne die Frauen wäre vielleicht das Reich Gottes gar nicht so weit gekommen, wie es gekommen ist. Ab der, wo Gott dient, wo Jünger Jesu geworden ist und so weiter, der weiß, ich bin ein Glied in der großen Kette Gottes, die lange Kette Gottes. Und wenn ein Glied versagt, versagt die ganze Kette. Ein Glied, wenn ein Christ versagt. Und deshalb, wir müssen darauf achten, dass keiner von uns versagt. Dafür sind wir mitverantwortlich. Und das ist auch Jüngerschaft. Lernet von mir. Judas hat versagt. Und mit Judas hat die ganze Mannschaft versagt. Und der Herr Jesus musste mit Not und Mühe reparieren, die ganze Geschichte. Ein Glied in der Kette. Jeder Gläubige, auch der Schwächste, ist gläubig. Deshalb, wir sollten die Schwachen tragen. Steht in der Bibel. Die Schwachen. Da gibt es natürlich manche, ich möchte am liebsten ganz schwach sein. Dann werde ich immer getragen. Das ist auch Blödsinn. Nein. Ich möchte am liebsten ganz schwach sein. Das ist so wunderbar, getragen zu werden. Die tragen mich durch im Gebet. Die tragen mich durch da. Nein. Der Schwache soll sprechen, ich bin stark. Der Schwache soll gucken, dass er nicht bricht und zerbricht. Jesus sucht Menschen, so wie du und ich. Solche Menschen sucht er, die der Menschheit dienen möchten mit dem, was Gott ihnen gegeben hat, die sich multiplizieren, die nicht auf der Stelle treten, sondern die aus sich rausgehen und outen und alle Richtungen der Welt gehen, in alle Welt, wie Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt. Zuerst kommen sie zu Jesus und 3 Jahre lang präpariert er sie und dann schickt er sie in die Welt. Solange du nicht präpariert bist, solltest du nicht rausgehen. Du wirst versagen. Ich habe in Stuttgart einen jungen Mann gehabt aus der Drogenszene, der ist Christ geworden, bekehrt sich und sagt, Bruder, mal tu das unten in der Conny-Bar. Also so hieß die Bar, dieser Drogenumschlagplatz. Da sind so viele Süchtige, die brauchen Jesus, die müssen Jesus kennenlernen. Lasst uns runtergehen. Habe ich gesagt, Bruder, wir sind noch nicht so weit. Du bist erst und du schon gar nicht. Nein, und er hat gebetet. Dann hat er gedacht, er kann das schon. Geht er runter und jemand kommt. Ja, toll, dass du da bist. Du, ich habe keinen guten Schuss für dich da. Und schon war er verseucht. Und schon ist vom Glauben abgefallen. Und dann hat er große Mühe gehabt, wieder zurückzukommen. Der kam erst über Nervenklinik oder Psychiatrie dann wieder zu uns. Verstehst du? Du solltest eigentlich, wenn du Christ wirst, sollst du nicht dort zurückgehen zu missionieren, wo du herkommst. Das ist für mich also eine Regel. Und wenn du zurückgehst, erst nach langer, langer, langer Zeit. Paulus hat nicht in Judäa gepredigt. Der hat in Judäa nicht gepredigt, hat sich geweigert, in Judäa zu predigen. Der ging lieber zu den Heiden, weil er so viel Mist in Judäa gebaut hat. Er hat die Christen in ein Gefängnis gebracht und die Gemeinde zerstört, hat in Judäa nicht gepredigt. Er ist draußen, der sagt, lass die Judäa dem Petrus. Du musst wissen, da wo du versagt hast, ist nicht dein Platz. Da bist du nicht gewachsen. Und selbst wenn du gewachsen bist, da hast du so viel Dreck am Stecken. Was will denn der erzählen, der hat meinen Vater ins Gefängnis gebracht? Was will der da erzählen, der hat meine Familie zerstört? Und jetzt will der Christ spielen, das könnte genauso ein falscher 50er sein. Der spielt nur so. Weißt du, die nehmen dich nicht für voll. Wahre Jünger Jesu, sie stellen alles, was Gott verherrlicht, an erster Stelle, machen Gott groß. Wahre Jünger Jesu wissen, was Gott groß macht und was Gott verherrlicht. Noch ein Punkt ganz schnell. Wahre Jünger Jesu führen ein Leben des Verzichts. Jesus entäußerte sich selbst. Er hat uns ein Beispiel gegeben. Er hat verzichtet. Verzichtet aufs Himmelreich. Verzichtet, dass Engel ihm dienen. Ich muss vorstellen, Jesus hat die Engel gesagt, geht nach Hause, macht mal Urlaub. Er hat die Engel nicht benutzt. Und mit Not und Mühe erst in den Garten Gethsemane kam ein Engel und diente ihm. Wahre Christen, wahre Jünger Jesu, die von Jesus gelernt haben, lernen zu verzichten. Sie verzichten auf die Dinge, die die Sache Jesu stört, die Sache Jesu aufhält, was ihre geistliche Entwicklung stört und aufhält. Sie verzichten drauf. Paulus sagt, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles frommt und nicht alles bessert mich. Verzichten lernen. Jesus verzichtete, obwohl er es nicht nötig hatte, er verzichtete. Und Jünger Jesu lernen zu verzichten, was das Wachstum stört, was deine Gesundheit stört, verzichten. Reich Gottes besteht aus Verzichten. Was die Beziehungen stört, was deinen Dienst stört, verzichten darauf, um Jesu Willen, um des Reiches Willen, um des Reiches Gottes Willen, was deine Salbung blockiert. Und es gibt bestimmt Dinge, die Salbung blockieren und aufhalten. Echte Jüngerschaft braucht Zeit. Das ist das Nächste. 3 Jahre. Heiland, was könnte in diesen 3 Jahren passieren? Braucht Hingabe. Jüngerschaft braucht Hingabe. Es muss wachsen. Man braucht Geduld. Der Herr braucht mit uns Geduld und wir brauchen Geduld mit dem Herrn. Immer wieder das Gleiche erzählt er mir. Die Jüngerschaft braucht Zeit, bis der Jünger reif ist. Ja, aha. Und da beginnt unser Dienst erst, wenn wir ein Aha-Erlebnis haben. Aha, so geht es. Aha, jetzt habe ich es begriffen. Bis man sich multipliziert. Du bist erst reif als Mensch, wenn du dich vermehrst. Söhne und Töchter zeugst, dann bist du erst reif. Sonst bist du noch unterentwickelt. Entschuldigung, aber das ist von Gott aus gesehen. Mehret euch und füllet die Erde. Das war Gottes Auftrag. So, dass man eingesetzt wird. Jüngerschaft hat seinen hohen Preis. Das sage ich frei weg. Es kostet alles, kostet dein ganzes Leben. Verließ Vater und Mutter, verließ die Schiffe, verließ alles. Das ist eine Aufgabe unseres ganzen Lebens. Aber du hast was davon. Der Lohn ist groß. Und zwar der ewige Lohn. Die Ewigkeitswerte. Was glaubst denn du, was dabei rauskommt? Jesus sagt, 100-fältig hier in diesem Leben und das ewige Leben noch dazu. Das ist Jüngerschaft. Es lohnt sich, ein echter Jünger Jesus zu sein und zu werden. Jesus heilte die Menschen immer mit einem Zweck. Entweder, dass sie sich bekehren. Und wenn sie sich bekehren, dann, dass sie dem Reich Gottes dienen. Dass sie etwas tun fürs Reich Gottes. Auch die, die so still dem Herrn Jesus nachfolgen. Weißt du, der Herr braucht nicht immer so Superstars und Superprediger, die so die Stillen im Lande. Der Herr braucht auch die Stillen im Lande. Die sind für seinen Dienst manchmal wichtiger als die Lautstarken, die Krakeler. Entschuldigung, aber alles hat seine Sache, seine Zeit. Nikodemus und Josef von Arimathäa, die so heimlich nachts zu Jesus kamen und heimlich Jesus dienten vom Hohen Rat. Die sind es die gewesen, die zum Pilatus gingen und sagten, du, wir möchten Jesus vom Kreuz runterholen. Die Stillen. Und manchmal bist du verblüfft und erstaunt, die gar nicht so viel beten und singen und Sprüche klopfen und große Dinge tun. Die tun für den Heiland mehr als mancher Superstar, als mancher Apostel. Sie dient die Stillen im Lande. Also, Bekehrung hat Konsequenzen, hat Folgen. Wie auch immer, auch wenn du nachts zu Jesus kommst und Gott gebraucht, so wie du bist, mit deiner Begabung und mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Möglichkeiten. So, entweder man bekehrt sich und dann geht man weiter oder dann fängt man jünger zu werden, man kommt zu Jesus in die Schule und das ist der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte und dann geht man raus, wo auch immer. Und dann fragst du dich, was hat man von dem allem, was bringt es mir und was habe ich davon? Du hast mehr, wenn du in die Jüngerschaft Jesu kommst. Nicht nur Heilung, sondern du wirst einen heilen, gesunden Zustand bekommen. Wohlbefinden nennt die Bibel das. Wohlbefinden. Und dir geht es so, wie es dann deiner Seele geht. Gut. Mir ist wohl in dem Herrn. Und die anderen haben was davon. Und sobald die anderen was davon haben, von dir, von deiner Entwicklung, hast du am allermeisten. Du sammelst dir Schätze im Himmel und die kann dir niemand stehlen. Und morgen werde ich ein Stück weitermachen, dann heißt es in der Bibel, und sie werden leuchtend, die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben. Die Menschen, die viele gelehrt haben, die das weitergegeben haben, die das den anderen beigebracht haben, das anderen vorgemacht haben, vorgelebt haben. Und die Leute lernen am meisten, die Kinder lernen am meisten durchs Vorleben, durchs Vorbild. Da lernt man am allermeisten. Die anderen vorgelebt haben, die werden glänzen wie Sterne am Himmel. Also, du bist ein Star dann im Reich Gottes, wenn du jetzt gelernt hast. Jesus sucht Jünger. Lass uns aufstehen. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist und suchst, selig zu machen, was verloren ist. Herr, und du heilst Menschen, du heilst ihre Gebrechen, du dienst den Menschen. Und Herr Jesus, auch heute Abend, wenn irgendjemand da ist, von dir geheilt worden ist in diesen Tagen, auch beim Billy hier, Herr Jesus, ich segne diese Menschen und ich bitte, Herr, führ sie weiter. Nimm sie in deine Schule und mach sie zu einer Maria, die zu deinen Füßen sitzt und dir zuhört und auf dich aufpasst und von dir lernt, Herr Jesus. Nicht, dass wir Action haben und so wie die Gemeinde in Ephesus, je länger, je mehr tut. Nein, wir möchten solche sein, die Öl kaufen, Augensalbe kaufen, Kleider kaufen und die erste Liebe wieder aufrichten in ihrem Leben. Die erste Liebe zu dir, Herr Jesus. Ich segne die Geschwister, ich segne die Gemeinde, ich segne alle, die da sind und lehre uns, echte Jünger zu sein. In Jesu Namen. Amen.